Gut. Ja, das bist du. Ja.
Aber jetzt zur ganz überraschenden Schätzfrage. Wer hat nicht die John Bates Clark Medaille gewonnen? Milton Friedman, John Maynard Keynes oder Stephen Levitt?
Friedman. Keynes.
Okay. Bonusfrage, wer hat die John Bates Clark Medaille 2020 gewonnen?
Gut, ich sage
auch Michael Phelps.
Ja. Uiuiui, das ist ein guter Tipp. Was sagst du, Jimmy?
Boah, aber keine Ahnung.
Keine sowas Ahnung. Keine Ahnung. Ist ein hasser Tipp. Und damit hallo und herzlich willkommen beim einjährigen Jubiläum der Entstehung des Desk Reject Podcasts. Vor fast genau einem Jahr haben sich Sascha, Boris, Didi und Sofal, die gerade leider nicht hier ist, in der schönen Perle, unserem ersten unfreiwilligen Sponsor, getroffen, um die Grundpfeiler eines geschichtsträchtigen Podcasts zu legen. Über inzwischen 12 Folgen haben wir euch tief in unsere Seele und unsere Arbeit einblicken lassen und haben bei der Auswahl der Themen und Produktion der Folgen keine Kosten und Mühen gescheut, um euch das beste Hörerlebnis in der deutschsprachigen Wirtschaftshochschul-Podcast-Welt zu bringen.
Feine Nische.
Diesmal haben nicht wir uns das Thema überlegt, sondern wir haben Fragen gesammelt, die Personen in unserem Leben oder unsere treuen Fans über die Arbeit und das Leben als PhD an der WU, sprich in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, haben. Außerdem haben wir noch immer coronabedingtes Zutrittsverbot zu unserem Tonstudio und sind deshalb im Feld unterwegs wie richtige Wissenschaftler und lassen diesmal ein paar andere Stimmen zu Wort kommen. Und das Feld in diesem Fall ist ein wunderschöner, fensterloser Konferenzraum im 5. Stock. So, bevor ihr aber von unseren Gästen hört, müsst ihr euch noch ein wenig mit unserer Wenigkeit zufrieden geben. Und das Lämpchen leuchtet, das heißt, wir nehmen auf, das ist auch schön, wir müssen eine dritte Runde machen. Erstmal zur ersten Frage. Die kommt von Instagram und eine treue Zuhörerin, treuer Zuhörer, möchte wissen, wie kann man während dem Bachelorstudium schon auf den PhD hinarbeiten?
Also mich beeindruckt, dass jemand im Bachelorstudium schon über einen PhD nachdenkt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
Es ist ein gutes Zeichen.
Es ist ein gutes Zeichen.
Oder der Verzweiflung.
Ich habe zwei Gedanken. Der eine ist, ich würde vorschlagen, bereits programmieren zu lernen.
Ja.
Je früher, desto besser. Das ist, glaube ich, für die allermeisten Forschungsrichtungen, die irgendwas mit Zahlen zu tun haben, super wichtig. Und es dauert im PhD tatsächlich sehr lang. Also wenn man bereits damit anfängt, das legt man schon gute Grundsteine. Was, glaube ich, sowohl beim Bewerbungsprozess als auch bei der eigentlichen Arbeit sehr wertvoll ist. Und das andere ist, dass ich mich nicht zu stark einschränken würde, weil zwischen Bachelor und Doktorat doch einige Jahre liegen können. Und das Interesse doch auch stark schwanken kann. Also sich zu früh, zu stark zu spezialisieren, kann einem vielleicht später auf die Füße fallen. Also ich würde eher vorschlagen, wenn du im Bachelor schon über einen Doktor nachdenkst, leg noch ein paar Detours ein, besuch noch andere Kurse, lese Literatur, zu der du überhaupt gar keinen Zugang hast, wenn du Mathematik studierst, Soziologie und vice versa, um deinen Blick ein bisschen zu weiten, weil man, glaube ich, einfach besser versteht, worauf man eigentlich Bock hat. Und man kommt mit einem breiteren Ideenschatz in den Doktor rein. Und ja, ich glaube, das wären meine zwei Tipps.
Was war nochmal die Frage?
Ja,
klassisch. Boris. Stellt mir keine Fragen, wenn ihr keine Antworten
habt. Wie kann man während dem Bachelorstudium schon auf den PhD hinarbeiten?
Okay. Boah. Ja. So, deswegen habe ich geantwortet.
Guter Einwand vom Didi.
Nächste Frage.
Ich bin Boris, der Kommentar war echt gut. Aber Sascha, was sagst du überhaupt? Ich meine, du kommst mir so vor wie der Typ, der das macht.
Der ist schon im Bachelor. Wirklich, im Bachelor, ich war der als Missionar wirklich jedem, der mir ein Ohr geliehen hat oder auch nicht geliehen hat, wirklich in jeglichen Geisteszustand zu sagen, ich möchte nie wieder eine Uni von innen sehen nach meinem Bachelor. Ich mache vielleicht noch einen Master. Und das war's.
Ich muss sagen, ich habe die Uni während des Bachelors nicht so oft von innen gesehen.
Ja, also es war wirklich, mich fasziniert das. Ich möchte wissen, wo man studiert, dass man während dem Bachelor schon Bock auf ein PhD hat.
Nein, ich finde es so cool. Macht es jetzt nicht runter.
Nein, mich würde wirklich interessieren.
Ach so, also, was für ein Bachelorstudium das ist, dass man
ich dann. Ich frage es mehr, weil für mich war es gar nicht Teil des Weltbildes. Es war einfach nicht da, oder? Es ist einfach kein Thema.
Ich muss sagen,
aber ich weiß nicht, warum.
Aber ich glaube, das ist so, weil das wäre dann eben so der Punkt, den ich gebracht habe. Also ich weiß nicht, was für eine Schulinrichtung die Person kommt, aber ich habe das Gefühl, dass in Wirtschaft und Sozialwissenschaften wird der fast schon aktiv ausgeredet, abgeraten davon, vielleicht implizit wirklich was mit Forschung zu machen. Also die wird immer wieder, du kommst immer wieder drüber, dass das nicht wirklich eine sinnvolle Investition von Zeit ist. Du hast halt Opportunity Costs, es ist viel Arbeit für wenig Geld, aber nichtsdestotrotz, jetzt das sei mal dahingestellt, ich würde da auch Boris recht geben, es ist extrem wichtig, glaube ich, wenn man in unserem Feld, sagen wir jetzt Wirtschaft, bei meinen Wirtschaftswissenschaften, sich nicht zu scheuen, mit quantitativen Methoden zu arbeiten, und das geht einher mit Programmieren zu lernen, und das ist jetzt nicht Programmieren, um eine App zu programmieren, sondern halt wirklich mit Datenanalyse und Programmieren für Datensammlung, Datenanalyse zu machen. Das wirklich im Bachelor schon zu machen, weil das ist halt lieber früher mal ein bisschen die Schmerzgrenze austesten, als dann erst im PhD oder vor dem PhD draufzukommen.
Aber das heißt, ihr sagt beide absolut das Gleiche, oder? Also Boris, du meinst Programmieren lernen im Bachelor? Und Sascha, du sagst auch, also quantitative Daten sammeln und zu lernen, wie man damit umgeht schon.
Genau, also aber mit dem Hintergrund so dieses, die Schmerzgrenzen schon in der Bachelor-Thesis austesten. Mhm, weil das ist ein Grundtipp, ja. Es gibt einfach schon so viele, nicht mal richtige Literature Reviews, sondern einfach so eine Thesis, um eine Thesis zu schreiben oder Interviews gemacht oder irgendein Survey rausgehauen. Das bringt gar nichts. Und es ist trotzdem sau viel Arbeit. Also man denkt sich, man tut sich was Einfaches und hat dann wahrscheinlich im Nachhinein sowieso genauso viel Arbeit. Also lieber gleich irgendwas nehmen, wo man sich sagt, okay, das ist eine Herausforderung, da könnte ich irgendwas lernen bei.
Und wobei für manchen ist die Survey die Herausforderung. Das heißt ja nicht, dass die einfach ist.
Na eben, aber man geht halt oft in diese, also ich kenne es von meinen Kollegen, ich kenne es aus dem eigenen Jahrgang, auch im Master, dass man sich halt sehr davor scheut, irgendwas Quantitatives zu machen, weil man es nicht kann. Und dann glaubt man, macht das Survey oder die Interviews, weil es einfacher ist.
Okay, aber das heißt dann so, challenge yourself im Bachelor wäre die beste Vorbereitung.
Also vor allem, wenn du ein PhD machen willst. Gleich mal was machen, was dir unangenehm ist.
Wo du nicht weißt, wie es geht. Das wäre mein Rat. So, mach was, wo du, also es kann jetzt methodisch sein, kann auch ein anderer Bereich auch sein, aber etwas, wo du am Anfang denkst, keine Ahnung, wie das jetzt gehen soll, weil ich finde, so geht es an dem PhD sehr oft.
Ja. Und ich glaube, es wäre auch klug, eine Betreuerin, einen Betreuer zu suchen und dem auch klar zu formulieren, ich überlege, ein PhD zu machen, ich möchte ein größeres Projekt machen, mich interessiert das und das, würden Sie mich betreuen, auch vielleicht ein bisschen intensiver betreuen, härteres Feedback geben als, ja, passt schon, mach, ist eine Bachelorarbeit, who cares, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt quasi mein Testforschungsprojekt. Ich glaube, das kann auch helfen.
Das zu artikulieren und gleichzeitig jemanden zu finden, der einen unterstützt.
Ja. Genau. Aber ich glaube, nach so 5-6 Semestern wird man schon den einen oder anderen gefunden haben, der sagt, wo man sagt, okay, da hatte man irgendwie eine Connection, den könnte man nochmal fragen, die könnte man mal fragen.
Gut, die nächste Frage wäre gewesen, wie sind wir überhaupt an eine Betreuungszusage für ein PhD gekommen? Jo. Boris, du hast die Hand geraced. Ach so,
ich hätte eigentlich das Wort weitergereicht. Anyways. Ja, bei mir war es so, ich hatte es, glaube ich, mal kurz anklingen lassen. Ich hatte davor einen Job, mit dem ich eher unzufrieden war, wo ich auch das Gefühl hatte, etwas unterfordert zu sein oder mich nicht so weiterzuentwickeln, wie ich das wollte. Und habe dann mit einem Freund gesprochen aus dem Masterstudium, der sehr leidenschaftlich von seinem PhD berichtet hat. Und ich hatte auch im Hinterkopf, dass ich das machen wollen würde. Und er hat mich dann verwiesen auf eine ausgeschriebene PhD-Stelle hier an der WU. Und da habe ich mich beworben. Der Bewerbungsprozess war sehr intensiv. Also ich hatte ein Vorgespräch, dann hatte ich sowas wie ein Assessment Center, wo ich ein Paper gelesen habe, am Tag eine Präsentation vorbereitet habe innerhalb einer Stunde und dann wir das diskutiert haben. Dann hatte ich nochmal ein Nachgespräch mit den anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Instituts. Dann hatte ich nochmal ein Gespräch mit meiner Betreuerin. Und dann war es das. Aber es war ausgeschrieben. Also ich habe jetzt nicht Klinken geputzt und ich bin auch von einem Bekannten, der bereits an der Universität war, darauf hingewiesen worden.
Hey Leute, es gibt ja nur zwei Optionen, oder? Ausgeschrieben oder halt wirklich aktiv mit dem eigenen Thema jemanden suchen, oder?
Ja, deswegen die Frage, wie sind wir an die Betreuungsaussage gekommen?
Aber ist es nicht der erste Fall, also was du jetzt beschrieben hast, Boris, ist eigentlich der einfache, oder? Was das ist der tricky ist, ist der zweite.
Ist es der einfachere?
Also ich finde es mal straight forward. Wie kommt man quasi an die Betreuungszusage, wenn es das erste ist, also wenn es die ausgeschriebene Stelle ist, dann ist ja die Antwort wirklich, kämpf dich durch den Bewerbungsprozess.
Ja.
Aber im zweiten Fall habe ich mir selber schon oft gedacht, wenn ich jetzt ein Thema hätte und dann jemanden suchen würde für Betreuungszusage, wie würde ich da vorgehen? Also das sehe ich echt wesentlich, sehe ich als größere Challenge an, muss
ich sagen. Ich würde mir einen One-Pager schreiben, der wirklich nicht schlecht ist, wo ich mir auch jemanden suchen würde, der drüber schaut. Dann würde ich mir alle raussuchen, die in dem Feld sind und breitflächig denen das schicken und sagen, ich würde gerne bei Ihnen ein PhD machen. Das ist meine Idee. Wären Sie bereit zu einem Gespräch?
Glaubt ihr nicht, dass es echt schwierig ist einzuschätzen, wirklich so die Personen in welchem Feld, also wie sie deinen Text verstehen, deine Idee? Weil wir kennen ja jetzt das ziemlich gut mit den Professoren und die sind teilweise schon ziemlich engstirnig auf ihre Forschung, oder?
Ich glaube, man muss halt dann relativ flexibel sein, dann auch mit diesem Thema. Wenn man so mit einem One-Pager macht, muss man auch reingehen mit der Flexibilität, das dann auch zu ändern. Ich glaube, mit einem One-Pager kann ich mir schwer vorstellen, dass du einen Professor überzeugst, so wow, das ist das Thema, was du bei uns schreiben musst und ja, deswegen holen wir dich. Vielleicht kannst du eher mit einem One-Pager dann, also mit dieser Option 2, eher demonstrieren, dass du verstehst, wie man denn an eine Forschungsfrage rangeht, dass du Methodenverständnis hast, dass du Verständnis von der Literatur hast, dass du es halt wirklich motiviert hast. Ich glaube, so kannst du eher eine Betreuung überzeugen, wie jetzt mit dem perfekten Thema, weil zumindest bei uns, glaube ich, allen haben wir ziemlich lange gebraucht, bis wir verstehen, was denn überhaupt an dem Thema interessant ist für eine Dissertation oder generell für Forschung in unserem Bereich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man außerhalb eines PhDs, jetzt frisch aus der Uni, sagen wir zum Beispiel, frisch aus unserem Feld vor allem, wo man relativ verschont wird vom Forschungsprozess, da ein super, super Forschungsthema raushauen kann, mit dem man jetzt den Professor überzeugen kann. Aber ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Also ich glaube, das kann man machen, wenn es keine Stellen gibt, die ausgeschrieben sind. Besser wie gar nichts, einfach mal anschreiben. Oft, was ich zumindest mitbekommen habe, wenn es jetzt keine Fixanstellung sein muss, sondern so einen externen Betreuer, ich glaube, da sind die Hürden nicht allzu hoch in unserem Feld, dass jetzt jemand sagt, ja, okay, schreib bei uns als Externer, solange du halt demonstrieren kannst irgendwie, dass du das wirklich machen willst und dass du das Zeug dazu hast.
Ja, ich glaube auch. Also du musst wirklich am Anfang bereit sein für die Veränderung, dass du es adaptierst, aber zeigen, dass du wirklich schon Energie reingesteckt hast. Also nicht so hingehen, oder, und sagen, ja, mir würde interessieren, keine Ahnung, Sustainability, Entrepreneurship, und ich habe schon ein Paper gelesen, cool ist das, können wir da was schreiben?
Ich glaube, richtig cool wäre es einfach schon alleine den ersten Teil, wenn du den demonstrieren kannst, dass du weißt, worauf es bei einer Forschungsfrage ankommt. Also alleine schon das ist richtig, also machen, glaube ich, zumindest bei uns halt relativ wenig gut am Anfang und wahrscheinlich auch bis zum Ende nicht.
Ja, und wenn man das dann kombinieren kann mit dem, worüber wir eben gesprochen haben, dass man sagt, ich habe eine Methodenkompetenz, ich habe, hier ist mein GitHub-Link, keine Ahnung, wo ein paar Projekte von mir sind, die man sich anschauen kann, ich habe einen kleinen Algorithmus geschrieben oder ich bin super fit mit dies und das, ich glaube, das kann dann echt auch spannend sein.
Ja. So den Mehrwert für die Professorin, den Professor auch zu zeigen, oder?
Ja, genau.
So quasi, okay, ich bin methodenstark oder ich kenne mich echt gut aus in dem Feld, schon durch Praxiserfahrung oder einfach wirklich schon durch Forschungsarbeit.
Ja.
Ja. Das ist natürlich auch der Best Case. Also
Datenzugang wäre halt auch ein Silver Bullet. Oh ja. Wenn du zeigen kannst, dass du entweder an Daten kommen kannst oder sogar Daten hast, das ist natürlich super, weil das findet halt jeder Professor super, weil das ist ein ziemlich painstaking Prozess. Ja, und vielleicht zum Abschluss noch, wir sind eigentlich eh alle Boris Weg gegangen, also Ausschreibung beworben und dann irgendwie durchgewurschtelt und dann doch die Zusage bekommen.
Aber ich glaube, Boris, was du gemacht hast, du hast echt die Papers auch gelesen von bei, also für die Bewerbung, oder? Also quasi vom Professor, von der Professorin aus die Papers gelesen, um zu sehen, okay, was hat die Person gemacht?
Ja, also ich glaube, nicht beim ersten Gespräch, aber fürs zweite Gespräch habe ich schon 2-3 Paper gelesen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie arbeitet, er arbeitet, um auch ein Verständnis für die Themen zu bekommen und auch ein Fit zu sehen, ob das das ist, was ich gerne machen möchte.
Weil das so wie zum Beispiel nicht gemacht, aber das würde ich jetzt, echt machen.
Also, ja, das würde ich auch machen.
Hast du auch nicht gemacht? Also ich habe nicht Paper gelesen, sondern ich habe mir halt das Werk angesehen und echt ein paar Sachen überflogen. Das Werk? Ja, also das Werk? Was produziert worden ist über die Karriere, um zu herauszufinden, wo hat die Person angefangen, wo ist sie jetzt.
Du bist über das LinkedIn-Profil einmal drüber
gerutscht. Richtig, Google Scholar, kurz mal die Titel der Paper angesehen. Ach, ich Innovation.
I know some of these words. Das klingt wie ein Stahlwerk, ich bin über das Werk drüber.
Ein bisschen erkundet. Vielleicht zur nächsten Frage, was von meiner Verlobten und auch treuen Zuhörern kommt. Und zwar, was macht man als Doktorand eigentlich den ganzen Tag überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage.
Nach 3 Monaten Homeoffice fühle ich mich leicht angegriffen. Wow.
Stark. Hey, machen wir mal ganz kurz einen Check für heute. Was war das Erste, was ihr heute im Büro gemacht habt, um die Frage einmal so die Antwort einzuleiten? Was war das Erste, was ihr heute gemacht habt?
Die sagen, sorry, unser 9 Uhr Termin, das ist eine halbe Stunde zu spät.
Stimmt, ja, hab ich vergessen.
Kaffee gemacht, Laptop angeschaltet, To-Do-Liste aufgemacht, geheult und dann. Was habe ich denn dann gemacht?
Ich habe mir auch einen Kaffee gezogen.
Ich habe immer einen Tee gemacht, das Erste. Ja. Aber so jetzt wirklich arbeitsmäßig. Also was war so das Erste, was ihr jetzt angefangen habt?
Nein, ich hab eine Liste an, also ich habe ein neues Projekt, was ich mir gerade ansehe und habe eine Liste an Papern, die ich mir rausgesucht habe, die ich mir ansehen sollte und bin die dann halt in meiner Liste mal Stück für Stück durchgegangen. Und ich
wollte eigentlich keine
Paper lesen. Also ja, in der Früh immer sofort Forschung, dann auch sofort echt? Dann R aufgemacht und bis Mittag Datenanalyse und dann war ein Research-Forum.
Nur das Erste, Sascha, nur das Erste.
Okay.
Wenn du einmal Forschung gemacht hast. Okay. Auch mit dem Paper lese ich, glaube ich, den. Ich habe Mails beantwortet, dann hatte ich ein.
Cool. Nur das Erste, was
haben Mails, wir? Nicht mal, das Erste ist Mails.
Oh,
brennt irgendwo massiv der Baum.
Ja, es war bei mir leider auch der Fall und ich glaube, das deckte schon 2 gute Sachen ab, oder Sascha hat Forschung gemacht und wir zwei haben eigentlich Admin gemacht.
Ja, das stimmt nicht, wir haben schon erstmal, das Erste, was wir gemacht haben, war eine halbe Stunde diskutiert.
Ja, stimmt, wir haben ein Forschungsgespräch noch zuerst gemacht. Aber ich habe vorher schon die Mails, aber gut. Aber das sind eigentlich 2 von 3 Bereichen, oder wie wir unseren Tag verbringen, so quasi. Also natürlich neben Tischfußball und
Magic.
Und Tischtennis.
Und Essen.
Also 4 Bereiche, Kaffee. Entschuldigung. Also die ganzen Ablenkungen, dann hätten wir Adminaufgaben, die Forschung und die Lehre.
Ja. Das sind so die großen. Das sind so diese Grundpfeiler, ich glaube, das ist relativ klar.
Jeder überlegt mal kurz, wie er das anteilig in seinem Alltag sieht.
Oh mein Gott.
Und dann, ohne dass wir uns gegenseitig prime, und dann teilen wir das. Ich würde sagen.
Du meinst jetzt, jeder soll sagen, so prozentuell, wie wir wirklich einen Tag, einen charakteristischen Tag.
Naja, übers Jahr geaveraged, weil du hast
Oh mein Gott, ich weiß, ich muss die Daten auswerten und anfangen zu sammeln.
Dein Kratzen ist so laut.
Entschuldigung, ich muss laut nachgedacht.
Also bei mir ist es optimalerweise, wenn ich es schaffe, 50% Forschung und dann 50% entweder Admin oder Lehre. Also ich versuche.
Also 150?
Na, oder. Du verstehst das Prinzip schon von.
So,
von und oder Boolean Operators einer.
Achso, das war End. Ja. Sorry.
Genau.
Das ergibt keinen Sinn, Boolean Operator braucht ja True or False.
Na, Or Consistent.
Also. Ja, also ich schaue immer, dass ich jeden Tag zumindest etwas in der Forschung mache und dann entweder Admin oder Lehre, was entweder meinen Vorgesetzten richtig abfuckt oder meine Studenten richtig abfuckt. Also ich suche mir dann aus, wen ich abfucken will.
Ich würde auch sagen, 50% Lehre, dann 25%, 50% Forschung, 25% Lehre, 25% Admin.
Ich würde eher sagen, gefühlsmäßig 40. Und wie teilen sich die anderen auf? 30, okay. aber ich probiere auch so eigentlich jeden Tag, die guten Tage fangen mit Forschung an. Wenn ich mit E-Mails anfange, dann weißt du schon, dass mir das nicht gut geht. Also so wie heute war Energielevel im Keller und deswegen habe ich mit E-Mails angefangen.
Was ich glaube, ich meine, das sind so diese Kerndinge. Sagt mal, zwei Kerntätigkeiten in der Forschung.
Jetzt gerade zum Beispiel vielleicht, also
genau.
Ja, Kerntätigkeit jetzt gerade ist bei mir noch einmal Paper sortieren. Also wie schaut der Tag dann aus? Ist wirklich, das war mein Task vorher, du gehst auf eine Datenbank, haust deine Keywords rein, schaust, was für Papers rauskommen, selektierst sie nochmal nach, ziehst sie runter und dann liest sie durch und verarbeitest sie in ein Excel. Also das wäre eine Sache. Und das andere war eigentlich Sample-Bereinigung. Also was für Firmen sollen wir wirklich in unser Sample geben und was sind Ein- und Ausschlusskriterien?
Okay, also Paper lesen und Datenarbeit.
Ja, genau.
Bei dir?
Ja, ich würde sagen, es gibt so drei Tätigkeiten. Das eine ist so ein sehr freies Recherchieren, wo man auch eher nur Notizen macht. Was steht im Paper drin? Wie kann man es verwenden? Vielleicht so ein grobes Textskelett. Dann konkretes Schreiben, was manchmal ziemlich hektisch ist und wo man auch immer dann nur so Abstracts liest und ja, näher die Deadline rückt. Und das dritte ist tatsächlich dann mit Daten zu arbeiten, obwohl wir da aktuell eher beim Aufbau eines Samples sind, als jetzt also noch nicht in der konkreten Auswertung, weil das Sample einfach recht anspruchsvoll ist. Groß.
Das Witzige war, es ist bei mir halt auch ähnlich. Es ist Informationsverarbeitung. Aber was jetzt keiner von uns erwähnt hat, ist, dass wir Wissen generieren, ne? Also wir schreiben nichts.
Doch, ich habe gesagt, ich schreibe eins, das zweite ist Schreiben.
Ah, okay. Dann habe ich das.
Also die Qualität, die Frage, ob ich damit was generiere, stellt sich trotzdem noch. Aber Schreiben ist schon dabei.
Aber stimmt eigentlich, wir verbringen unsere Tage relativ wenig mit Wissen generieren, oder?
Ja, es ist sehr viel konsumieren und finde auch das Schwerste ist wirklich dieses dann etwas zu schreiben, etwas zu Papier zu bringen.
Glaubt ihr, es unterscheidet den Tag von einem PhD, von einem Tag im Postdoc oder Professor?
Ich hoffe ja.
Ich glaube, das ist, was man lernt, dass man möglichst schnell Informationen irgendwie nicht nur konsumiert, sondern auch verarbeitet und dann in was Eigenes übersetzen kann. Das ist echt ein Prozess, den man lernen muss.
Und unsere Professorin immer sagt, dass wir die PhD-Zeit schon auch nutzen sollen, uns noch was Neues drauf zu schaffen, weil es halt immer schwieriger ist, je weiter man fortschreitet, auch wirklich neue Themenbereiche sich zu erarbeiten und das Doktorat dann schon auch mal eine Zeit ist, wo das möglich ist.
Ja, das klingt immer wie so ein Witz, oder als wenn man jetzt die erste Zeit hat.
Aber gut, das ist so schlimm, ist es einfach, egal wo man ist, ist vorher besser, aber jetzt gerade so schlimm, wenn man mit dem Postdoc spricht, so Gott, es ist so schlimm, Mann, ich freue mich so, ich wünsche, ich wäre nochmal in meinem PhD und man denkt sich gerade, holy shit.
What are we doing here?
Das ist echt Masochismus teilweise, wenn man hochschaut und einfach nur sieht, wie alle sich beschweren, wie schlimm dann die Postdoc-Zeit ist und Tenure. Und man ist halt im PhD und denkt sich, cool.
Also ich möchte eine Gegenposition aufbauen, weil ich endglücklich bin. Also ich mag eigentlich fast jede meiner Tätigkeiten. Ich komme jeden Tag gerne her.
Und okay.
Also mir ist, auch wenn ich natürlich auch schon mal rumknatsche und ends abgefuckt bin und so oder unzufrieden mit meiner Leistung, das ist schon das, was ich machen will. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen zurzeit. Ja. Ich weiß nicht, könnte, aber da ich keinen Bock drauf hätte.
So mal so. Ich glaube, wir driften eben schon wieder in unsere...
Ja klar, ist das nicht ein bisschen die Idee? Achso, immer wieder dasselbe zu erzählen, ja.
Nein, ich meine... ich glaube, wir sind schon wieder gut in der Zeit eigentlich dabei.
Ja, da kommen wir auch noch an. Hau noch eine Frage raus.
Eine Frage. Also wir haben jetzt noch drei über.
Aber wir machen euch überlassen. Quick Rounds.
Ja, genau.
Quick Round, okay. Quick Round. Nur noch eine halbe Stunde.
Wir erzählen dann immer dasselbe. Ist geil, aber ist auch scheiße.
Arbeitet ihr am Wochenende?
Nur wenn viel zu tun ist.
Ja, absoluter Notfallmodus.
Vorbereitung auf die Woche mache ich am Wochenende. Dann, wie läuft die zusammen? Also, nee, besser, die man schnell beantworten kann. Werden PhDs in Wirtschaft und Sozialwissenschaften in der Privatwirtschaft überhaupt gebraucht und wozu?
Ehrliche Antwort, nein. aus meiner Sicht.
Ich glaube auch. Also ich glaube, wenn es darum geht, dass du dir in der Privatwirtschaft halt einen Beruf machen willst, ist PhD in 80% der Zeit keine gute Idee.
Also ausgeklammert sind es Naturwissenschaften, ne?
Es gibt Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
Ach so, okay, so, ja. Das habe ich nicht, glaube ich. Blackout kurz. Nee, braucht man absolut gar nicht.
Ja, nee, also man sollte das echt nur machen, wenn man zumindest...
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich finde, es kommt schon nochmal eine kritische Art zu denken, vielleicht eine Methodenkompetenz, vielleicht auch die Möglichkeit, eine Schnittstelle zu bilden zwischen Naturwissenschaftlern, klassischen Managern, wenn man auf der einen Seite die wissenschaftliche Arbeit kennt, auf der anderen Seite Managementprozesse, da kann es schon sinnvoll sein. Brauchen tut man es nicht.
Nee. Ich glaube, diese Opportunity kosten in 5 Jahren, wo du im PhD sitzt, hättest du dir halt, wenn du mit so einem Konzept reingehst, um in der Privatwirtschaft Karriere zu machen, könntest du die Zeit besser einsetzen als bei einem PhD.
Wofür sind wir dann trotzdem gut?
Für weitere Forschung.
Oh, das finde ich hart. Das sehe ich aber auch nicht so.
Ich glaube einfach, es ist, wenn dein Ziel ist, in der Privatwirtschaft Karriere zu machen, ist, glaube ich, nicht der schlauste Weg, ein PhD zu machen. Das bedeutet nicht, dass man uns nicht brauchen könnte.
Aber das finde ich jetzt eine super interessante Frage, weil das ist die individuelle Betrachtung. Was ist die gesellschaftliche Betrachtung? Braucht man Forschende in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften?
Das haben wir doch schon mal besprochen. Also das so
Organisationskonstrukt. Da habe ich schon mal ein paar Reden zu behalten, das stimmt.
Was ganz am Anfang
eigentlich? Erste Folge,
ja, oder? Ja. Also diese Idee, dass das halt ein eigenes Phänomen ist und das studiert gehört und verstanden gehört, weil es unser Leben halt berührt. Und so viel einnimmt. Also ja, ich finde halt auch immer mehr, dass es wichtiger ist, dass das halt studiert werden sollte, weil es halt 80, also die Arbeit in Organisationen nimmt halt 80% der Zeit, wo man nicht schläft, auf. Also es wäre irgendwie schon, glaube ich, wichtig, da Verständnis zu generieren.
Und was auch nicht ganz unwichtig ist, dass wir natürlich auch neue Leute ausbilden. Hättest du die Frage, können nicht vielleicht Manager besser Leute ausbilden?
Ja.
Das glaube ich nicht. Aber das wäre mal eine andere Folge nochmal.
Wir werden auf jeden Fall gebraucht. Vielleicht nicht so viele von uns. Vielleicht sollte man mal Umfrage machen, wie viele PhDs brauchen wir, und dann kommt raus 54 und der Rest soll aufhören. Dann zum Schluss, glaube ich, eine ganz gute Frage noch. Entscheidungshilfe für Leute, die ein PhD machen wollen, aber nicht so recht wissen. Also ich würde sagen, PhD jetzt in unseren Bereichen, weil ich traue mich da nicht über Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hinaus zu spekulieren.
Ja, klassische Test, wenn man bei einem Paper nicht einschlaft.
Ja, dann dürfte ich nicht hier sein.
Ja, aber...
Ja gut, alle.
Wenn die, ja, gut, ein PhD weniger.
Ich habe mir schon gedacht, dass du da 55. bist. Aber...
55.
Ja, entschuldige, ich soll nicht trinken während der Arbeit. Aber
das ist wiederum ein gutes Zeichen. Wenn du während der Arbeit trinkst, dann ist ein PhD vielleicht das Richtige für dich.
Na, aber ich glaube echt, es ist eines, stimmt schon. So wie alles, es gibt verschiedene Kriterien, aber... Wenn man Papers grundsätzlich gar nicht interessant findet, oder? Weil am Ende des Tages möchtest du ein Paper schreiben, das ist die Kommunikationsform in den meisten Fällen. Du musst auch zu einem gewissen Grad die Dinger lesen, ganz egal, was du machst. Ob du jetzt, auch wenn du einen Methodenfokus hast, Sascha, musst du Papers lesen. Es gibt auch Methodenpapers. Und in der Hinsicht, wenn da schon dieses Medium, wenn dir das schon nicht interessiert, ja, und du da noch einer Zeile denkst, boah, Hauptsache weg von hier, dann, ja, das ist, finde ich, so ein erstes Kriterium.
Ein weiteres Kriterium ist, also was da auch eng dran anknüpft, ob man halt selber aus sich eine Motivation für diese Tätigkeit herausarbeiten kann. Weil das ist wirklich das, was es so gut wie gar nicht gibt, jemanden von außen, der da viel Druck macht und einen da so durchträgt. Es geht nur aus einem Interesse und auch so den eigenen Schweinehund zu überwinden.
Intrinsische Motivation.
Ja.
Mhm. Du brauchst halt wirklich, kannst du damit, mir hat's geholfen, also ich weiß, dass die richtige Entscheidung zum Beispiel war, weil ich beim Reingehen in den PhD mir gedacht habe, ich bin zwar nicht glücklich danach, aber ich kann damit leben, wenn nach 6 Jahren ich ohne PhD rausfall. Weil
das schon hart.
Ja, es wäre hart, aber es muss nicht auf Biegen und Brechen sein. Und das hat mir dann geholfen, halt wirklich ein Thema zu nehmen, was mich interessiert, und auch ein anderes Ziel über den PhD hinaus zu finden. Also wenn es irgendwas gibt, was viel Zeit braucht, aber was dir wirklich selber wichtig ist zu lernen, wie eben zum Beispiel Programmieren oder Datenanalyse oder halt wirklich kritisches Denken und Wissen produzieren, einfach mal diesen Prozess durchzumachen, das ist schon ein gutes Zeichen.
Ich glaube, was auch eine gute Testphase ist, ist wirklich die Bachelor- und die Masterarbeit.
Ja.
Wenn man da kein, ja, wie gesagt, ne, Sascha. wenn man daran keinen Spaß hatte und wenn man darunter gelitten hat, glaube ich, dann wird es schwierig, im PhD Spaß zu finden. Wie denkst du darüber, Sascha?
Ja, ich hab halt meine Bachelor- und Masterarbeit gehasst. Aber es waren halt auch dumme Themen und ich habe genau das nicht gemacht, was ich hier gesagt habe, was man sich challengen soll. Und ich habe eben genau das gemacht. Ich habe mir was genommen, wo ich dachte, dass easy wird. Was mich halt, weil ich einfach fertig werden wollte mit dem Quatsch. Und das war halt dann trotzdem noch mehr Arbeit wie erwartet und war halt painful, weil das Thema irgendwie nicht gut durchdacht war und die Methode war halt dann doch, musste mich dann trotzdem reinlesen und es war langweilig. Und ja, das noch dazu gesagt, also fordert euch heraus, macht irgendwas, was ihr auch wirklich lernen wollt. Lieber als was, wo ihr glaubt, dass ihr schnell durchkommt.
Freuen.
So, nachdem ihr unserer Wenigkeit jetzt zuhören habt dürfen, kommen jetzt mal zu ein paar unserer Kollegen an der WU und ihrem Input zu den Hörerfragen. Gut, hallo, erstmal. Vielen lieben Dank, dass du dich hier bereit erklärt hast, bei unserem Podcast mitzumachen und unsere Hörerfragen zu beantworten. Und wir würden gleich loslegen. Stell dich doch mal vor.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich bin natürlich gerne dabei. Ich bin ja selber aktiver Hörer eures Podcasts. Ja, ich heiße Thomas. Ich studiere hier im PhD am Institut für Entrepreneurship und Innovation. Mein spezielles Forschungsgebiet ist Entrepreneurship. Ich habe jetzt gerade erst im Februar angefangen. Das heißt, ich bin noch relativ am Anfang von meiner eigenen Forschung, habe mich aber jetzt mal, sag ich mal, vorläufig für das Feld Entrepreneurship entschieden und da speziell beschäftige ich mich mit dem Regelbruch von Entrepreneuren, insbesondere mit der Fragestellung, ob es aus psychologischer Sicht irgendeine Komponente gibt, die möglicherweise dafür verantwortlich ist, dass Entrepreneure positive Regeln brechen, wie Marktlogiken oder Produktlogiken, die aber auch dazu führt, dass sie eben negative Regeln brechen und betrügen, lügen oder andere Gesetze oder moralische Regeln und Grenzen überschreiten.
Bevor wir loslegen, würde ich dich gleich bitten, dich mal vorzustellen.
Ich bin die Anja Kukowetz. Ich arbeite am Institut für internationale Wirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Mhm. Ich arbeite hauptsächlich mit angewandter Ökonometrie, verschiedenste Fragestellungen, die wir ökonometrisch beantworten. Mein letztes Forschungsfeld oder zu was ich aktuell arbeite, sind Erwartungen von Firmen und wie die sich gegenseitig beeinflussen. Da gibt es Umfragedaten dazu, deswegen kann man das ganz schön ökonometrisch analysieren. Und ich bin im 9. Semester, glaube ich. Da verliert man ja recht leicht den Überblick bei so viel Zeit. Ja, das war's eigentlich so zu mir.
Okay, heute bin ich da mit der Barbara, die Hallo. Uns die Ehre gegeben hat. Und ja, stell uns dich einmal ganz kurz vor, Barbara. Was machst du?
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin am Institut für Entrepreneurship und Innovation als Doktorandin und das jetzt schon im 8. Semester und befinde mich da so in der Endphase. Und bei uns ist ja der Forschungsschwerpunkt, wie du sicher weißt, Open Innovation.
Ja, das war schon mal klar.
Und da schaue ich mir verschiedene Suchmethoden an, wie Unternehmen konkret nach Ideen von außerhalb ihrer eigenen Organisation suchen und gucke mir an, was lernen sie eigentlich, während sie so nach Ideen suchen und wie hilft ihnen das dann wirklich, die Ideen rauszusuchen, die gut zu ihrer Problemstellung und auch zu ihrer Organisation passen.
Das klingt auf jeden Fall mal schon sehr interessant und ich würde noch gleich mal zur ersten Hörerfrage kommen. Du bist ja da ganz frisch raus. Wie kann man während dem Bachelorstudium schon auf den PhD hinarbeiten?
Interessante Frage. Ehrlich gesagt, wenn mich jemand während dem Bachelorstudium gefragt hätte, ob meine Zukunft ein PhD-Studium beinhaltet, dann wäre die Antwort wahrscheinlich eher gewesen, nein. Deswegen ist es vielleicht für mich jetzt gar nicht so einfach zu sagen, was man machen müsste. Ich glaube, sicherlich nicht von Nachteil ist es, wenn man sich schon mal an einem Institut engagiert, wo man jetzt vom Themenfeld her schon mal glaubt, dass einen das auch langfristig interessieren könnte. Bei mir war es damals so, ich habe im Bachelor schon am Institut meine Spezialisierung gemacht, also im Bereich Entrepreneurship und Innovation. Und ich habe einfach gemerkt, es interessiert mich, habe dann dort auch meine Bachelorarbeit geschrieben und 2 Monate bei einer längeren Studie mitgearbeitet, Vollzeit. Und das hat sicherlich geholfen, zuallererst mal einen Einblick zu bekommen, was wird denn überhaupt so geforscht am Institut. Und natürlich auch so ein bisschen sich das Netzwerk schon mal aufzubauen. Also wenn jemand schon das Gefühl hat, dass der PhD was für ihn wäre oder für sie, dann würde ich einfach empfehlen, dass man eben sich schon mal ein gewisses Netzwerk um dieses Forschungsfeld vielleicht aufbaut, weil dann danach der Einstieg einfacher wird und man auch schon ein bisschen eine Idee bekommt, wie es denn so läuft.
Ja, also ich habe das ja selbst nicht getan, weil mir überhaupt nicht klar war, dass ich einen PhD machen werde. Aber ich würde sagen, wenn man schon ein spezielles Thema hat, ist es sicher gut, schon zu den entsprechenden Professoren Verbindungen zu knüpfen und da ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen. Also ich habe schon Kollegen, die schon im Bachelor begonnen haben, an ihrem Diss-Thema eigentlich zu arbeiten. Wow. Ja, also ist möglich, aber natürlich nicht zwingenderweise, würde ich sagen.
Wie kann man während dem Bachelorstudium schon auf den PhD hinarbeiten? Kann man das überhaupt?
Ja, klar, da gibt es ganz viele Wege. Also man kann sich natürlich vor allem auch wirklich schon richtige Forschungsartikel durchlesen. Da hat man ja im Bachelor teilweise in den Kursen selber nicht so viel Zugang oder so viel Berührungspunkte. Und das hilft einem einfach zu verstehen, wie läuft Forschung wirklich ab. Und natürlich kann man auch als Studienassistent an den Instituten schon viel mitkriegen. Also bei uns hat normalerweise jeder Doktorand oder jede Doktorandin auch oft einen Studienassistenten und bezieht die da einfach noch mehr auch mit ein, zeigt so ein bisschen, wie läuft Forschung ab, wie sieht auch der Forschungsalltag als Doktorand aus. Und da kann man dann auch schon erste Aufgaben übernehmen und merken, ist das was für mich, macht mir das Spaß? Und aber auch schon natürlich Anknüpfungspunkte an Institute finden, sodass es natürlich auch leichter ist, dann später zu sagen, wenn man fertig ist, ich war ja damals schon da und hat mir Spaß gemacht und man sich auch schon so ein bisschen bewährt hat. Genau. Und natürlich auch, indem man eine empirische Bachelorarbeit macht und da schon mal, ja, sich näher rantastet, also jetzt nicht rein Literatur zusammenschreibt, sondern wirklich auch schon mal ausprobiert, selber ein Experiment durchzuführen oder einen Fragebogen zu entwerfen. Und das hilft einem dann auch schon mal weiter.
Okay. Und eine Frage, die meiner Verlobten auf dem Herz liegt, ist, was macht ihr oder was machst du als Doktorand eigentlich den ganzen Tag überhaupt?
Ja, das ist auch bei meiner Freundin noch oft Thema. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es doch sehr stark variiert von Tag zu Tag. Ich meine, wir haben ja auch einen Lehrauftrag, das heißt, während ein Semester ist bisschen mehr Lehre und vor allem auch Lehrverwaltung, wo ich auch tätig bin. Das nimmt dann schon relativ viel vom Tag ein, vor allen Dingen, weil sehr, sehr viele Sachen sehr plötzlich kommen. Das heißt, es ist ein bisschen schwer, das zu antizipieren. Und man ist dann oft so, dass man eigentlich für den Tag was ganz was anderes vorgehabt hätte und dann kurzfristig umstrukturieren muss, weil einfach irgendwelche anderen Tasks reinfliegen.
Kann ich.
aber grundsätzlich würde ich sagen, also meistens ist es bei mir so, dass ich versuche, mir den Nachmittag einigermaßen für die Forschung freizuhalten, was, glaube ich, eher ungewöhnlich ist, weil die viele Leute, glaube ich, eher in der Früh den freien Kopf haben. Aber ich tue mich irgendwie leichter, das am Nachmittag durchzuziehen. Und da ist einfach im Moment, weil ich halt noch recht früh bin, lese ich sehr, sehr viele Paper. Das ist auch recht breit. Also im Moment geht es bei mir von Ethikforschung über klassische Wirtschaftsforschung bis zu Psychologie. Also ich würde sagen, im Moment, jetzt wo das Semester gegen Ende geht, ist ein bisschen mehr eigene Forschung, aber da halt auch größtenteils lesen. Das ist teilweise 4-5 Stunden lesen und 2 Sätze schreiben, gehört dazu. Aber wenn einen das Themenfeld interessiert, dann ist es nicht so dramatisch. Es klingt, glaube ich, schlimmer, als es ist, weil es ist tatsächlich so, dass ich mich auch privat mit den Themen, mit denen ich mich jetzt eigentlich beschäftige, in Form von Podcasts oder sowas, dann kann ich mir gut die Zeit vertreiben. Insofern finde ich es nicht so dramatisch. Ja, warte mal ab.
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, ob man an der Universität angestellt ist und einen PhD an der Universität macht, ne, oder ob man das Doktorat berufsbegleitend macht. Aber wir, die hier angestellt sind, unterrichten zum einen, bereiten somit die Lehre vor, forschen, aus dem entstehen dann unsere eigenen Papers, die wir für die Dissertation brauchen. Und dann müssen wir auch noch das PhD-Studium ablegen, das sich wieder aus Kursen, die verschiedenste ECTS-Kurse, ECTS-Punkte wert sind, zusammensetzen und diese Kurse auch ablegen.
Ja, bei mir ist es tatsächlich nicht mehr ganz so spannend wie in den früheren Stadien, wo ja dann noch sehr viele unterschiedliche Tätigkeiten dazugehören. Bei mir ist es jetzt in der Endphase wirklich so, dass ich den Großteil da sitze und schreibe, und zwar abwechselnd an der Publikation, also der wirklich so der Arbeit, die auch in einer Fachzeitschrift dann veröffentlicht werden soll und so die Ergebnisse meiner Forschung zusammenfasst oder unserer Forschung in dem gemeinsamen Forschungsprojekt, und natürlich auch an meiner Dissertation. Also es wird dann auch noch eine Monographie, wo ich alles reinschreibe, was so in meinem Forschungsprojekt passiert ist. Also es ist sehr viel Schreiben am Ende.
Echt, den ganzen Tag?
Sehr ehrlich. Zwischendurch auch ein bisschen denken und ab und zu verzweifeln.
Ich glaube, das haben wir alle.
Wie ist es bei dir eigentlich mit dem Arbeiten am Wochenende?
Also, ehrlich gesagt, versuche ich mir größtenteils das Wochenende freizuhalten. Ich habe meistens so einen groben Plan, was ich während der Woche schaffen möchte. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, und das ist jetzt nichts, was furchtbar schnell erledigt werden muss, dann schiebe ich es einfach in die nächste Woche, weil ich ja doch einigermaßen flexibel bin. Ich merke einfach, ich brauche auch so ein bisschen die Auszeit, vor allen Dingen, weil das Lesen doch oft sehr auslaugend ist. Also man muss sich schon stark konzentrieren, und dementsprechend versuche ich dann am Wochenende vor allen Dingen eher rauszukommen, ein bisschen Sport zu treiben, mich mit meinen Freunden zu treffen, um den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen. Was ich auch merke, was mir dann halt sehr, sehr stark hilft, am Montag einfach wieder energiegeladen quasi reinzustarten. Allerdings muss ich halt dazu sagen, dadurch, dass ich halt Podcasts höre oder jetzt zum Beispiel auch ein Buch lese über die Verhaltensauffälligkeiten oder mentalen Störungen von historisch großen Persönlichkeiten, das ist halt was, das liest man halt so nebenbei, kann aber auch hilfreich sein. Also das könnte man jetzt theoretisch auch noch so ein bisschen in die Arbeitskategorie mit reinnehmen, was aber aus Eigeninteresse eben motiviert ist und nicht so sehr, um jetzt was für die Forschung weiterzubringen.
Ah, das ist ja das Schöne dran eigentlich.
Ja, das kommt ein bisschen, das fluktuiert so, finde ich. Also gerade vor Konferenzen oder vor wichtigen Deadlines, da auf jeden Fall. Da ist man auch oft lang im Büro, bis in die Nacht und eben auch am Wochenende. Aber man kann sich das ja alles selbst einteilen. Das ist auch so ein bisschen Typsache. Die Leute, die super strukturiert arbeiten, brauchen das oft nicht. Wenn man gern prokrastiniert, dann ja, natürlich. Ja, also es ist, ich finde sowieso, dass es beim PhD sehr abhängig ist davon, was man auch selbst davon will, ob man in der Forschung bleiben will oder nicht, ob man es für den Titel macht oder nicht. Und so ist es sehr abhängig von den Personen, wie sehr man sich reinhängt und wie gut das Outcome sein soll.
Wie ist es bei dir mit den Arbeiten am Wochenende? Haben wir eh gerade erst einmal ein bisschen drüber geredet, oder?
Genau, das ist immer das schönste Arbeiten, weil man immer so richtig Ruhe hat. Und ja, macht man aber natürlich auch nur phasenweise. Also da gibt es immer Peaks, wo man sagt, da muss man jetzt einfach mal mehr am Stück und auch mal mehr in Ruhe arbeiten, gerade wenn am Institut sonst viel los ist. Und manchmal ja, will man auch einfach noch weiter ein bisschen in Ruhe nachdenken und noch weiter dran arbeiten, wenn die Woche vorbei ist. Und phasenweise gibt es aber natürlich auch Zeiten, wo man eher weniger am Wochenende arbeitet.
Okay.
Ja, dann noch was von einem anderen Hörer, der jetzt wirklich was mit Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften am Hut hat. Werden deiner Meinung nach PhDs in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in der Privatwirtschaft überhaupt gebraucht? Und wenn ja, wozu überhaupt?
Ja, ich meine, das wird sich dann in ein paar Jahren rausstellen. ich meine, grundsätzlich glaube ich, dass wenn man den PhD macht, um danach wieder in die Privatwirtschaft zu gehen, sollte man sich gut überlegen, ob es wirklich so sinnvoll ist. weil ich nicht das Gefühl habe, dass es extrem viele Jobs gibt, wo der PhD notwendig wäre. Mhm. Das heißt, die Frage ist, welchen Vorteil jetzt ein PhD zum Beispiel gegenüber einem Masterstudium dann noch zusätzlich dazu bringt. Ich glaube schon, dass es sicher Anwendungsfelder gibt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man jetzt die paar Jahre, die man an der Uni ist und in sein PhD investiert, lediglich in Forschung und Paper schreiben steckt, sondern man lernt ja darüber hinaus statistische Methoden, aber auch alles, was halt einfach mit empirischer Forschung zu tun hat. Man lernt vor, weiß ich nicht, zig Leuten zu reden, frei. Mhm. Man hält Seminare und Workshops. Also das ist halt einfach was, das nimmt man mit und das hilft einem über das Themengebiet auch hinaus. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass selbst wenn man sich jetzt dazu entscheidet, dass man danach wieder in die freie Wirtschaft geht, dass das jetzt irgendwie gar nichts bringt. Mhm. Ich glaube schon, dass das einen Mehrwert hat. Allerdings glaube ich, dass die Motivation für eine PhD vielleicht nicht zwangsläufig sein sollte, dass man es macht, weil es einem danach super viele Vorteile in der Privatwirtschaft bringt, weil da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich meine, schön, wenn es so ist. Ich werde es vielleicht noch feststellen. Aber ja, ich glaube, man sollte es eher machen, weil es einen grundsätzlich das Themengebiet interessiert und man mal vielleicht das Wissen, was da im Moment vorherrscht, ein bisschen ausbauen möchte.
Ja, sehr gut, verstehe.
Ja, das ist natürlich sehr abhängig vom Feld. Bei uns habe ich so mitbekommen, dass einige als Data Scientists nachher arbeiten. Aber eben nachdem die Volkswirtschaftslehre sowieso eher ein forschungslastiger Bereich ist, arbeiten nachher viele in öffentlichen Unternehmen, also so außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Aber ja, auch was ich weiß, in Banken und Versicherungen sind die Titel schon auch was wert. Also es macht, denke ich, schon Sinn. Aber gut, wir sind auch noch nicht in einem Stadium, wo wir es brauchen.
Das ist eine sehr gute Frage. Das wurde ich auch in einem Bewerbungsgespräch letztens tatsächlich gefragt, was mir denn jetzt mein PhD oder mein Doktorat eigentlich dann bringt für den Job. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie unbedingt gebraucht werden. Ich glaube aber, dass man eben einfach während des Doktorats sehr viel lernt, was einem dann auch wieder weiterhilft. Ob man das jetzt unbedingt nur in einem Doktorat erlernen kann oder auch auf andere Art und Weise, kann ich nicht unbedingt sagen. Aber ich glaube, man lernt eben schon sehr gründlich Sachverhalte zu analysieren und relativ schnell auch komplexere Zusammenhänge zu erfassen und auch, wie man so ein grundlegendes Forschungsdesign aufsetzen kann, was man ja in vielen Bereichen braucht. Also zum Beispiel jetzt bei uns, bei Entrepreneurship und Innovation, würde ich sagen, es ist eben auch mal wichtig für, wenn man später mit Startups zusammenarbeiten will, dass man klar sagen kann, wie kann man jetzt wirklich valide herausfinden, ob eine Nachfrage am Markt für ein bestimmtes neues Produkt ist. Wie kann man da so ein Mini-Forschungsdesign aufsetzen, um da wirklich sinnvolle Daten zu bekommen, die das untermauern. Und da gibt es eigentlich schon viele Bereiche, wo ich sagen würde, das Wissen, was man sich aneignet im Doktorat, das hilft einem auf jeden Fall später auch weiter.
Mhm. Und zum Schluss dann noch, hast du eine Entscheidungshilfe für Leute, die einen PhD machen wollen, aber vielleicht jetzt noch nicht so recht wissen, ob das der richtige Weg für sie ist?
Ja, ich habe während dem Master auch schon überlegt, ob ich nicht danach den PhD ranhänge, war mir aber dann unsicher. Das heißt, aus meiner persönlichen Erfahrung, mir hat es halt einfach geholfen, in der Privatwirtschaft zu arbeiten und zu merken, das ist jetzt auch nicht unbedingt alles so super und unbedingt das, was ich jetzt mein restliches Leben weitermachen möchte. Das heißt, ich würde sogar, glaube ich, es für sinnvoll erachten, zumindest zwischen Master und PhD mal 1-2 Jahre zu arbeiten, um auch so ein bisschen die Perspektive zu bekommen, wie ist es denn außerhalb von der Uni, weil man hat ja dann doch sehr viel Zeit an der Uni investiert, man hat gerade seinen Master abgeschlossen, die Masterarbeit geschrieben und dann direkt in den PhD starten. Es gibt Leute, die sind wahrscheinlich von vornherein zu 100% davon überzeugt, sie wollen das machen und es ist ja auch völlig in Ordnung, aber wenn jemand eine Entscheidungshilfe braucht, glaube ich, kann es ganz gut sein, erstmal zu sehen, was gibt's noch so, um dann zu verstehen, dass vielleicht doch das an der Uni das ist, was einen interessiert und man verliert ja keine Zeit. Ich meine, ein Jahr Arbeitserfahrung, 2 Jahre Arbeitserfahrung oder wenn es 5 bis 10 Jahre Arbeitserfahrung sind, das ist ja nichts, was einem dann schlussendlich negativ ausgelegt wird, ganz im Gegenteil. Und ja, das wäre jetzt mein Tipp, sich nicht so sehr zu stressen. Der PhD läuft einem nicht davon, kann man auch noch machen, wenn man mal, sag ich mal, außerhalb vom akademischen Bereich gearbeitet hat. Und ja, vielleicht kommt dann irgendwann die Überzeugung, wie bei mir, man sollte doch an die Uni zurück, da ist man besser aufgehoben.
Ja, also was mir sehr geholfen hat, war zu schauen, ob es einem Spaß macht, die Bachelor- oder die Masterarbeit zu schreiben, weil letztendlich ist das die Tätigkeit, die man nachher auch weiter durchführt. Und wenn einem das überhaupt keine Freude bereitet, dann würde ich eher davon abraten, einen PhD zu machen. Ja, weil da wird man nicht glücklich. Aber wenn man merkt, es gefällt einem, ins Detail zu gehen, was näher zu erforschen, nach Antworten zu graben, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Also mir gefällt es sehr gut.
Das ist das Wichtigste.
Relativ ähnlich zu den Punkten, wie man sich darauf vorbereiten kann, schon im Bachelor auf dem Doktorat. Also man sollte es einfach öfter schon mal so antesten und schon mal gucken, macht einem das wirklich Spaß. Also was man natürlich wissen sollte, ist, dass jetzt das Doktorat nicht das ist, womit man später unbedingt viel mehr Geld verdient. Das ist manchen vielleicht nicht so klar, wenn sie überlegen, ob sie ein Doktorat machen. Also manche denken vielleicht immer noch, das ist das, womit sie später mal unbedingt ja viel mehr Geld verdienen oder sonst was. Das ist jetzt nicht das, warum man es machen sollte, sondern es sollte einem wirklich Spaß machen, dieser Prozess, und man sollte wirklich den Wunsch haben, sich über Jahre hinweg mal mit einer Fragestellung so richtig gründlich auseinanderzusetzen. Und dann ist es auf jeden Fall auch das Richtige. Und ich glaube, das findet man so in der Bachelorarbeit und in der Masterarbeit schon ganz gut raus.
Das war's.
Apropos schnell durchkommen.
Genau, apropos schnell durchkommen. Bevor wir zur Schätzfragenauflösung kommen, fehlt natürlich das wichtigste Segment noch. Die Werbung, also yes. Die inoffizielle Werbung. Und zwar wird die heutige Folge nicht gebracht von Billa. Ist definitiv unter den Top 10 Rewe-Ablegern in der österreichischen Einzelhandelskauflandschaft. Seitdem im Umkreis von 10 Kilometern um den Campus alles außer McDonalds geschlossen hat, ist die Billa-Aktie unter WU-Angestellten definitiv gestiegen. Und auch wir haben unsere SPG-Jutebeutel gegen Clever Coffee-to-go-Becher eingetauscht. So, und gib uns doch mal einen Einblick in den schönsten, in dein schönstes Billa-Erlebnis der letzten Tage.
Das schönste Billa-Erlebnis war, als sie die Billa-Eigenmarken-Mate vom warmen Getränkeregal ins Kühlregal buxiert haben, was die einzig kluge Entscheidung in der gesamten Sortimentsgestaltung ist seit 15 Jahren. Also erstmal ist es überteuert.
Das sind unsere, die...
Also es ist nicht der Rand.
Nein, das ist
die... Ja gut, dann ist die Entscheidung, die Mate ins Kühlregal zu stellen, auf jeden Fall die beste. Und mein Glückserlebnis des Jahres in Bezug auf Billa.
Wunderbar.
Der Muffin für 99 Cent, den kann man auch noch mitnehmen.
Ja. Okay, also was ich weiß nicht, was man da noch dazu sagen kann. Also wie gehabt, Billa, 30% der Zeit bekommt man 100% seines Einkaufs dort erledigt.
Garantiert. Für 130% des...
Und jetzt noch zum Schluss vielleicht, wie immer, wir sind nicht, wurden nicht und werden mit ziemlicher Sicherheit nicht von Rewe oder deren Ableger gesponsert und hoffentlich auch nicht verklagt. Aber jetzt zur Auflösung der Schätzfrage. Drumroll, aber keinen richtigen. Die John Bates Clark Medaille, wie gesagt, ist mitunter einer der prestigeträchtigsten Preise, die man als Ökonom gewinnen kann, und wird jährlich an die oder den Ökonomen unter 40 verliehen, der nach Einschätzung der American Economics Association den größten Beitrag zur Volkswirtschaftslehre gemacht hat. Und John Maynard Keynes, da nur Personen, die in Amerika arbeiten, die Medaille gewinnen können, hat sie nicht gewonnen. Ha! Und das hat Didi im zweiten Versuch auch.
Das nennt man Risikostreuung.
Und Melissa Dell hat den Preis 2020 gewonnen. In den Shownotes verlinken wir die Seite zu den Gewinnern vielleicht, wo ihr selbst ein wenig in der Welt
was nicht Michael reichst. Phelps? War eine Klammer zweite, oder?
Schaut selber nach, vielleicht hat er Boris recht. Und genau, dann könnt ihr selber in die Welt der einflussreichsten Ökonomen eintauchen. Und das war's auch schon mit unserer Jubiläumsfolge. Wir hatten jedenfalls sehr viel Freude, endlich wieder im selben Raum aufnehmen zu können. Wenn nicht im wunderschönen WU-Studio, wenn ihr für die Zukunft weitere Vorschläge für Themen oder Interviewpartner habt, lasst dies gerne via Instagram oder Twitter oder Mail. Deskproject. podcast@gmail.com zukommen und wir werden sie vielleicht sogar produzieren. Ansonsten ist die Folge produziert worden von Alexander Staub. Musik fürs Intro und Outro stammt von Blue Dot Sessions. Musik für das Werbesegment stammt von David Kammers. Das Logo wurde designt von Stefan Karosch. Die Folge wurde inoffiziell gesponsert von Rewe. Und ihr könnt uns auch zwischen den Folgen auf Facebook, Twitter und Instagram, folgen. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann würden wir uns sehr über eine kurze, nette Bewertung auf Apple Podcasts oder im Player eurer Wahl freuen. Ein paar nette Worte der Anerkennung von unseren geschätzten Zuhörern ist das Einzige, was wir für die Stunde an Vorbereitung, Aufnahme und Nacharbeit bitten. Es würde uns sehr freuen. Wir lesen uns die. Wenn euch nicht gefällt, was wir machen, dann behaltet es für euch.
So sehr, sehr zarte Blütchen.
Ja, wir können jederzeit aufhören, wenn wir keinen Bock mehr haben.
Ist das so eine passiv-aggressive Drohung? Das ist so typisch, Sascha.
Normal bin ich sehr offensiv. Ich weiß es. Seid nett zu mir.
Dann lasse ich mal mein Algo drüber laufen und ein bisschen was über deine Persönlichkeit
daraus. Ja, mach mal. Anregungen und Wünsche bitte an bestgecheckt.podcast@gmail.com und das war's auch schon von uns.
Merci.
Merci. Ich muss dir warten, bevor wir anfangen, was ist dieser Preis?
Dieser Preis, das ist von American Economics Association.
Ja, okay. Das haben wir schon gewusst. Das ist klar, dass der kleine Nerd wieder irgendwas von Economics jetzt einhaut.
Was hast du mit Economics zu tun?
Das ich beschäftige mich nur mit Economics-Literatur. Ich verwende nur Econometrics-Methoden. Das ist das Einzige, was ich habe relativ wenig mit unserem Institut zu tun.
So geil, Alter.